der Wüstenwelle. Heute zu Gast in der Sendung am Samstag, den 14.06. von 16 bis 17, beziehungsweise am Dienstag, den 17.06. von 13 bis 14 Uhr, das Multitalent der Region, Heiner Kontschak. Hallo.
Hallo.
Seit über 35 Jahren komponiert Kontschak Bühnenmusiken, genauso lang schreibt er eigene Stücke und musiziert mit vielen großen Künstlern. In der nächsten Stunde wird er mit uns über sein Leben, die Musik und die Theaterarbeit sprechen. Mit uns, das bin ich, Lennart Glaser.
Elena.
Hallo, und ich bin auch da, Matti.
Und an der Technik haben wir heute
Timo.
Vielen Dank, gerade am Anfang schon mal dafür, dass du uns hier technisch unterstützt. Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen an Herrn Kontschak zu stellen. Unter der altbekannten Nummer 07071760204 sind wir bis 17 Uhr erreichbar. Bitte rufen Sie am Dienstag in der Wiederholung nicht an, da sind wir dann nämlich nicht im Studio. Aber erstmal gibt es ein kleines bisschen Musik und natürlich die All-Inclusive-Veranstaltungstipps bis in 10 Minuten mit Heiner Kontschak. Einen schönen Samstagmittag. Die Wüstenwelle 96,6. Ihr hört All-Inclusive heute mit Heiner Kontschak. Herr Kontschak, ursprünglich war Ihr Weg gar nicht die Musik oder das Theater. Alles begann mit den Versuchen einer Maurerlehre bzw. eines Jurastudiums, zwei ganz verschiedener Dinge. Danach haben Sie sich in circa 15 Gelegenheitsjobs versucht. Waren das damals schon Zeugnisse von verschiedenen Interessen und Talenten in verschiedenen Bereichen?
Nee, das war, glaube ich, eher das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und ich war auch nicht ehrgeizig irgendwie, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt irgendwas machen oder so. Und ich habe dann einfach, das war Anfang der 70er, gab es noch ganz viel, gab keine Arbeitslosen. Und da bin ich einfach, habe ich mir irgendwelche Arbeiten gesucht, habe das 2-3 Monate gemacht. Dann habe ich 2-3 Monate von dem Geld gelebt, das ich verdient hatte. Und dann habe ich wieder 2-3 Monate gearbeitet. Ich fand das ganz praktisch so, eigentlich so viele verschiedene Sachen kennengelernt.
Das scheinen Sie dann irgendwann aufgegeben zu haben, denn Ihr erstes Aufeinandertreffen mit der Musik und der Kunst hatten Sie dann in den folgenden Jahren, als Sie zuerst Straßenmusikant und dann Künstler im Zirkus waren. Was sind denn Ihre Eindrücke aus dieser Zeit als Straßenmusikant?
Auch Straßenmusikant habe ich damals sehr gern gemacht, das hat wirklich Spaß gemacht. Da habe ich mit verschiedenen, alleine, zu zweit, auch mal zu zehnt, eine Gruppe gehabt, die da alles Mögliche gemacht hat. Das habe ich sehr gern gemacht. Heute ist es, glaube ich, schwieriger, weil man muss immer Erlaubnisse haben und Genehmigungen kriegen. Das war damals noch nicht so. Da hatte ich, glaube ich, keine Lust zu. Und beim Zirkus, das fand ich ganz toll, weil ich da irgendwie, weil ich von denen was gelernt habe, was ich vorher nicht gelernt hatte, nämlich lernen, wie man lernt. Also die haben mir gezeigt, wenn man was übt und wenn man das da Lust zu hat und wenn man sich wirklich nur das übt, was man auch wirklich üben will, wozu man Lust hat, dann kann man alles lernen. Das war ganz toll. Da habe ich viel gelernt beim Zirkus.
Das heißt, es war damals ein bisschen Ihre Blütezeit, wie das sich
dann alles entwickelt hat. Das hört sich schön an. Ja, meine Blütezeit, da bin ich geblüht, ja.
Wie sind Sie denn ursprünglich dann von der Zeit als Straßenmusikant dann zum Zirkus gekommen?
Das war ganz einfach. Ich habe Straßenmusik gemacht in Göttingen, stand da in der Fußgängerzone. Und da blieben plötzlich so 10, 12 Leute stehen, blieben länger stehen, redeten offensichtlich über mich. Und dann kamen die zu mir. Das war ein Familienzirkus aus Norddeutschland. Bei denen sich gerade im Anfang Mai, wenn die Saison losgeht, hatte der sich gerade, der Musiker von denen, 12-mal den Arm gebrochen beim Sturz und fiel die ganze Saison aus. Dann hörten die mich da, haben mich gefragt, ob ich nicht für den eine Saison einspringen will. Und es hat mir dann so gut gefallen und ich habe denen, glaube ich, auch ganz gut gefallen, dass daraus drei Sommer wurden nacheinander. Und der letzte Sommer, da habe ich keine Lust mehr gehabt, weil da hat es nur geregnet. Und das ist das Schlimmste im Zirkus. Nasses Zelt aufbauen oder abbauen und der Wohnwagen ist klamm und alle werden krank. Das war grausig. Und dann habe ich damit aufgehört wieder.
Ja, Sie wurden ja nach der Zeit als Zirkusartist oder Zirkusarbeiter sozusagen freischaffender Musikant und Schauspieler. Sie standen also erstmals auf einer professionellen Theaterbühne sozusagen, wenn man den Zirkus nicht dazu zählt. Was war Ihr Gefühl bei Ihrem allerersten Auftritt auf so einer großen Bühne?
Bei meinem allerersten Auftritt war ich fürchterlich nervös. Aber ich glaube, das ist das einzige Mal im Leben, wo ich nervös war. So wesentlich wegen sowas hatte ich Lampenfieber und war nicht Herr meines Körpers. Der hat immer gewackelt und gezittert und ich wusste nicht, wer das konnte. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet, weil ich sonst eigentlich immer ganz ruhig war. Aber das war wirklich nur das allererste Mal. Man muss dazu sagen, das war auch ein Theaterstück, wo ich als Anfänger sozusagen gleich wahnsinnig viel machen musste. Ich war der einzige Musiker, der dauernd spielen musste, aber ich hatte auch Rollen und musste Text sprechen und alles Mögliche. Alles auf einmal, da fühlte ich mich ein bisschen überfordert. Aber als ich dann gemerkt habe, diese gelernten Schauspieler, die haben jetzt ja gar nicht diese harte Schule von der Straße mitgekriegt, da habe ich dann auch schnell den Respekt verloren, also diesen falschen Respekt verloren und habe gedacht, was die können, kann ich auch.
Und haben Sie damals, als Sie dann auf der Bühne standen, schon da eine mögliche Zukunft beim Theater gesehen, eine große Zukunft beim Theater?
Nee, habe ich nicht. Das kam dann eigentlich erst, weil ich konnte ja damals auch keine Noten, ich konnte zwar schon ein paar Instrumente spielen, aber keine Noten lesen und so, und ich hatte lange Haare und einen Bart. Da wird man auch nicht jeden Tag als Schauspieler gefragt, ob man auf der Bühne stehen will, wenn man so aussieht. Und ich konnte noch keine Noten lesen. Ich habe dann aber durch Zufall, da habe ich mir den Bart auch mal abgenommen, aber dann bin ich tatsächlich, habe ich ein Engagement als Schauspieler bekommen, weil Leute, die haben gedacht, haben mich in dem einzigen Stück gesehen, wo ich ein bisschen Theater spielte, und haben gedacht, der kann das gut und den nehmen wir jetzt. Und die wussten nicht, dass es das erste und einzige Mal war, wo ich Theater gespielt habe. Aber ich habe das ganz gut hingekriegt. Ich bin dann Schauspieler geworden und dann, da habe ich aber auch gedacht, das mache ich nicht mein Leben lang. Und dann, das heißt geworden, ich habe es einfach gemacht, ich habe es nicht gelernt. Und dann kam aber das großartige Angebot von einem kleinen Theater in Göttingen, da der musikalische Leiter zu werden. Und das habe ich gedacht, das macht mir, glaube ich, Spaß. Und dann habe ich wie ein Bekloppter Noten gelernt, Klavierspielen gelernt, was ich also nicht konnte. Und weil als musikalischer Leiter sollte man Noten lesen können und Klavier spielen, das hat sich schon bewährt dann.
Sie haben es gerade angesprochen, Göttingen. Also es war ja im Grunde damals die Mitte von Deutschland, Ihre Heimat, die Lüneburger Heide. Zuerst, wie sind Sie denn dann als gebürtiger Uelzener dann letztendlich hier an die Schwäbische Alb verschlagen worden? Was hat Sie bewegt, hier ins Schwabenland zu kommen?
Ja, ich war dann in diesem Theater in Göttingen, war ich dann 5 Jahre lang fest, als festes Mitglied, als musikalischer Leiter, und wollte dann, weil ich dann 2 kleine Kinder hatte, aufhören. Nicht, weil ich keine Kinder hatte, aber die waren der Grund. Ich meine, an diesem Theater hat man nicht genug Geld verdient und ich kam einfach mit dem Geld und 2 Kindern und einer Frau nicht mehr über die Runden und wollte dann gerade im Göttingen im Gefängnis arbeiten, weil ich ein gutes Angebot bekommen hatte, mit den Gefangenen eine Band aufzubauen. Das hat mich gereizt. Hatte das auch schon fast zugesagt, aber da kam ein Angebot vom Tübinger Landestheater. Und die Baden-Württemberg und Niedersachsen ist ein himmelweiter Unterschied. Da gab es gleich ein Tausender mehr pro Monat. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann bin ich mit der ganzen Familie hergezogen. So kommt, dass 2 meiner Kinder auch breitestes Schwäbisch reden, wenn sie wollen.
Auf Ihrer offiziellen Internetseite konchak.de beschreiben Sie die Jahre, die dann folgen, in denen Sie als freischaffende Künstler unter anderem mit der Tonne in Reutlingen und dem LTT Tübingen dann kooperieren, als unstet. Was war an dieser Zeit denn besonders?
Oh, jetzt bin ich noch unsteter, wenn man das so will. Also in der Zeit habe ich tatsächlich an verschiedenen Theatern freigearbeitet, immer so für einzelne Stücke, aber dann ist man nicht so konzentriert auf irgendwas. Also, aber es war ja immer noch alles hier im Umkreis. Jetzt, wo meine Kinder erwachsen sind und ich jetzt die auch nicht mehr zu Hause wohne, ich da nicht mehr Rücksicht drauf nehmen muss, hat sich mein Spielgebiet oder mein Arbeitsgebiet erheblich erweitert. Es geht jetzt gerade von Ingolstadt bis Darmstadt. Also so. Und übernächstes Jahr mache ich was in Krefeld, Mönchengladbach. Also das Unstete ist, und das ist das Einzige, was keinen Spaß macht in meinem Beruf, ist das viele Autofahren. Ich bin dauernd auf dieser Autobahn und muss dauernd auf dieser A8 lang fahren. Das ist das Grausigste, was man sich vorstellen kann. Also das macht keinen Spaß so. Ja, das ist unstet, weil ich einfach immer hier, ich habe in mehreren Theatern irgendwie eine Gitarre stehen, die ich nicht immer mitschleppen will. Die steht da, eine da, und da steht ein Verstärker, und da steht ein Verstärker. Und ich fahre von einem zum anderen immer hin und her. Das ist unstet.
Irgendwann in dieser Zeit, im Jahr 1995, haben Sie dann Helge Thun kennengelernt und dann hat die Zusammenarbeit mit ihm beim Programm Der Schöne und das Biest bekommen. Wie hat denn das Ganze angefangen?
Also den Helge Thun habe ich schon seit 92 kennengelernt. Im Jahr 1992 ist die Produktion Theatersport vom LTT wegen eines Intendantenwechsels ins Sudhaus gewandert, hier ins Sudhaus. Und da das jetzt nicht mehr aus festen Schauspielern des LTT bestückt werden konnte, die Produktion, hat der Chef Volker Quandt, der Chef vom Harlekin-Theater, von Theatersport, hat neue Leute gesucht. Und da tauchte so ein ganz junger Milchbubi auf, 21 Jahre alt, Helge Thun, der mich sehr schnell begeistert, der völlig anders aussieht als ich und aussah, vor allem damals. Da denkt man immer, man ist verschiedene Menschen, wir haben also sehr zusammen lachen können, hatten den gleichen Humor. Und als er dann merkte, dass ich also ganz gut Musik machte und ich merkte, dass er sehr gut zaubern kann, haben wir uns einfach beschlossen, ein Programm auf die Beine zu stellen. Ja, der hatte Premiere auch hier im Sudhaus, witzigerweise. 1995 im Mai. Okay. Spielen wir jetzt also 19 Jahre, wir beiden. Ja.
Sie erzählen das so, was haben Sie denn aus der Zeit dann mitgenommen, aus dieser Zeit?
Aus welcher Zeit genau jetzt?
Aus dieser Zeit, als das angefangen hat, die Premiere mit Helge Thun und diese weitere Zusammenarbeit, was haben Sie da mitgenommen?
Also das ist nie von, also erstmal grundsätzlich nicht von Theatersport zu trennen, weil wir uns da kennengelernt haben und wir haben beide da auch jede Scheu vor Pannen und Pleiten und Pech oder sowas abgelegt. Im Gegenteil, wir haben beide gelernt, und das haben wir dann ins Schöne und Biest übertragen, dass aus Pannen auch was ganz Großartiges entstehen kann. Wir haben zum Beispiel eine Vereinbarung, die hat kein Mensch am Theater, die haben nur wir beide. Wenn wir mal länger nicht gespielt haben, das passiert ja manchmal über den Sommer oder so, wir haben keinen Text, wo wir reingucken können, wir müssen uns irgendwie erinnern, wir proben aber nicht. Andere proben dann, denken so, machen wir das nochmal, dann wissen wir alle, wie es geht. Wir proben grundsätzlich nicht. Und das andere ist, also wir haben einen Spruch ohne Proben, ganz nach oben. Und das andere ist, wenn einer mal hängt und nicht weiter weiß, hilft der andere ihm nicht, garantiert nicht, weil da kommen die besten, entstehen die besten Sachen, das haben wir so festgestellt. Es ist sogar sehr gut, wenn wir länger nicht gespielt haben, weil entstehen neue Sachen, weil wir alt nicht mehr wissen. Das ist ganz toll, das ist ideal. Und wir haben irgendwie gesagt, wir spielen entweder bis keiner mehr kommt oder bis keinen Spaß mehr macht. Jetzt spielen wir 19 Jahre, es kommen immer noch ganz viele Leute, macht immer noch Spaß. Also insofern wird es noch weitergehen.
Sie haben danach also auch in vielen öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern gearbeitet, zeitweise. Was hatten Sie denn da für Aufgaben?
Das war jetzt ganz verschieden. Also erstmal habe ich ganz lange für SWR Radio, Studio Tübingen gearbeitet. Ich war ein Reporter, ein Moderator. Wir waren mal zu zweit. Ich hatte den witzigen Part und der andere hatte den seriösen Part. Also wir haben, was weiß ich, irgendwelche Leute interviewt oder wir haben so Städteporträts gemacht mit Leuten aus dieser Stadt. Und er hat den Menschen ernsthafte Fragen gestellt und ich hab die alles Mögliche gefragt, wozu ich gerade Lust hatte. Und das hat sehr viel Freude gemacht. Das war mein Rundfunk. Das wurde dann, hörte dann nahezu schlagartig mit der Fusion auf, als aus dem SWR, aus dem SDR, der SWR wurde. Also ne, SWF, SDR.
Ja. Ja. Südwestfunk und Süddeutsche Rundfunk.
Da wurde das ganze Konzept umgestellt und so. Und das Gleiche war beim Fernsehen. Da habe ich einerseits die ganzen Theatersportsendungen moderiert. Das waren, glaube ich, 20 Stück, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann habe ich noch eine Reihe, die auch mit der Fusion sozusagen einfach eingestellt wurde, habe ich auch ein paar Jahre moderiert, die hieß Komik und Comedy, hieß die. Oder so ähnlich. Ja, Komik und Comedy, nee, Musik und Comedy, aber ich weiß nicht mehr. Die habe ich moderiert. Also das hat mir sehr Freude gemacht. Da war mal fünf Minuten am Abend habe ich da moderiert und habe mir den Rest schöne Sachen angehört und angeguckt. Ja. Und dann hatte ich aber irgendwann keine Lust mehr. Fernsehen ist doch ganz, also wenn es nicht live ist, ist Fernsehen total langweilig. Also das macht keinen Spaß. Wenn man da was dreht oder so, hat auch mal Spaß gemacht. Aber die größeren Sachen machen keinen Spaß. Mir nicht.
Sie sind seit 2002 selbstständig tätig. Was bedeutet es für Sie und Ihre Arbeit?
Ja, ich habe bis 2002 im LTT gearbeitet, habe dann aber auch dann nebenher schon immer wieder selbstständige Sachen gemacht, aber seitdem habe ich einfach kein festes Einkommen mehr. Das ist das eine, was es bedeutet. Auf der anderen Seite bin ich inzwischen doch relativ gefragt an Theatern. Ich musste mir Gott sei Dank nie irgendwie Sorgen machen, dass ich nicht über die Runden komme, also, oder dass ich irgendwie keine Arbeit habe oder so. Im Gegenteil, ich habe die ersten 2-3 Jahre habe ich so viele Sachen zugesagt, dass ich dann plötzlich ganz viel Geld hatte, aber überhaupt kein Leben mehr hatte. Das musste man erst ein bisschen lernen. Und das heißt aber auch, wie heute, ich habe bis um 15 Uhr habe ich mit der Mandoline am Computer gesessen und Musik komponiert und geschrieben. Und wenn ich nachher um 6 zu Hause bin, mache ich das noch 3 Stunden weiter. Das ist aber auch mein, ich produziere halt dauernd irgendwelche Dinge, die ich dann auch, also ich schreibe Theaterstücke und die Musik dazu, ich inszeniere das, ich spiele da meistens noch mit. Also es ist schon viel Arbeit, aber es macht wahnsinnig Spaß.
Ihr hört die Wüstewelle 96,6 All-Inclusive mit Heiner Kontschak heute. Wir machen in 3 Minuten weiter. Er wird ein wenig über die Musik plaudern mit uns und nachher auch noch was live und unplugged spielen. Ich lege es Ihnen ans Herz. Jetzt machen wir weiter mit Nirvana. So, wir sind wieder zurück bei der Wüstenwelle 96,6. Wir reden jetzt mit Heiner Kontschak über die Musik, über seine Musik, um noch ein wenig auf die Musik zu sprechen zu kommen. Erstmal eine Kernfrage. Wie schreibt man denn Lieder bzw. Bühnenkompositionen?
Das ist nicht auf das Mikro? Doch, jetzt ist das Mikro an. Kann ich nicht allgemeingültig beantworten. Ich könnte sagen, wie ich das mache. Ich klimper auf irgendwelchen Instrumenten rum. Wenn ich mir ein Lied ausdenken will oder wenn ich Text und Musik ausdenke, dann hat man irgendwann eine Idee zu einem Lied oder irgendwie irgendwann passiert es, irgendwann sieht man was, hört man was, liest man was, wo man denkt, oh, das ist schön und darüber will ich schreiben und dann klimper ich rum, bis ich eine Melodie habe und das ist aber auch ganz verschieden. Im Moment schreibe ich gerade was, keine wirklichen Lieder, sondern im Moment schreibe ich eine ganze Oper. Das ist eine Arbeit, in die man stundenlang eintauchen muss. Man muss ja auch verschiedene Stimmen schreiben und so weiter. Du wolltest was fragen.
Ja, wie viele Instrumente haben Sie denn zu Hause?
Oh, wie viel ich habe, das weiß ich nicht, weil ich kann ich nicht sagen. Ich habe allein 40 Flöten oder so.
Oh Gott.
Aber ich spiele insgesamt, also ungefähr 20 verschiedene Instrumente kann ich halt spielen. So.
Genau, das war meine, im Grunde meine nächste Frage. Mattes hat, ohne mein Konzept zu kennen, die gleichen Gedanken wie ich. 20 verschiedene Instrumente, sagst du, sagen sie. Dann war noch bei den anderen Künstlern, die wir alle da hatten, habe ich alle geduzt und jetzt mal was Seriöses da.
Ich bin total seriös, ja. Die Leute sehen mich ja nicht, also ist ja gut.
Also bin ich wieder beim Sie. 20 verschiedene Instrumente ungefähr, was ist denn da alles dabei? Über Flöten, Gitarren?
Also ich erstmal fange mich mal an mit meinen Lieblingsinstrumenten. Das sind eigentlich so die Zupf- und Saiteninstrumente. Da spiele ich halt Gitarre, Banjo, Mandoline, Buzuki, Bass, Kontrabass. Also alles, manches besser, manches schlechter, ja. So, dann, da gibt's noch so ein paar Sonderinstrumente. Dann spiele ich halt Klavier. Dann spiele ich Flöte, Saxophon, Klarinette, Mundharmonika. Dann habe ich noch so Konzertina spiele ich noch, Ukulele spiele ich noch. Ich komme jetzt gar nicht für alles. Ich habe noch einige. Ja, Drehleier habe ich noch. So, also alles Mögliche, ja. Und je nachdem, manchmal ist es so, dass ich dann ein Instrument mal 5 Jahre gar nicht in die Hand nehme oder in den Mund nehme, weil ich es nicht brauche. Und dann kommt irgendein Theaterstück, wo ich denke, ah, da passt jetzt aber das und das wieder hin. Jetzt habe ich zum Beispiel vor 4 Wochen einen Auftritt gehabt, da habe ich 10 Minuten Klarinette gespielt. Die hatte ich, da habe ich extra für geübt und davor hatte ich die 15 Jahre gar nicht in der Hand. Aber es ging dann irgendwann wieder.
Dankeschön. Seit 2003 gibt es das musikalische Kabarett Männer und ich mit Dietlinde Elsässer, Bernhard Mohler und Jonathan Grey. Was bieten Sie denn da dem Publikum?
Dietlinde Elsässer ist ja, glaube ich, eine in der Gegend sehr bekannte Frau, Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin. Und die hat irgendwann sich Geschichten ausgedacht, entweder ausgedacht oder erzählt aus ihrem Leben. Und sie singt dann dazwischendurch immer ein paar Lieder. Und wir drei Männer sind als einzige Begleitung da. Wir kommen sowieso nicht zu Wort, nicht viel zu Wort, wenn Dietlinde Elsässer redet. Es macht sehr viel Spaß zu spielen.
Okay. Eine ihrer weiteren Bands ist die Band Randgruppen-Kombo. Was ist denn das Thema, das Ziel dieser Band?
Ich bekam, das ist schon ewig her, ich bekam im Sommer 1999 eine Kassette, eine Tonkassette, das kennt ihr gar nicht mehr, ja, da ist das Touchscreen oben, nein, eine Audiokassette geschenkt zum Tod eines ostdeutschen Sängers und Liedermachers, Gerhard Gundermann, der war im Sommer 1998 gestorben und ein Jahr nach seinem Tod gab es eine Radiosendung über ihn und diese wurde mir mitgeschnitten und hat man mir geschenkt. Ich kannte den Mann nicht, habe mir noch nicht anhören wollen, weil ich dachte, das ist jetzt so ein Liedermacher auf Sächsisch, das halte ich nicht aus, mit allen Vorurteilen der Welt. Irgendwann stand ich mal im Stau und habe dann das doch in den Autorekorder reingetan und war total begeistert von diesem Typen. Das waren hauptsächlich Ausschnitte aus seinem allerletzten Konzert, das er gegeben hat. Der Mann fing mich an zu interessieren. Ich habe mir alles besorgt über ihn, alle CDs, alle Aufnahmen von ihm und habe dann, weil es kein Mensch hier kennt, das ist halt wirklich DDR-Produkt sozusagen, habe ich dann, da arbeite ich ja noch fest am Theater, habe ich dann meine Kollegen und Kolleginnen alle infiziert, sich das mal anzuhören und dann haben wir alle beschlossen, wir müssen diese Lieder irgendwie auf die Bühne bringen. Das haben wir dann im Jahr 2000 gemacht, mit Absprache mit der Witwe von Herrn Gundermann und dem Plattenverlag und ich weiß noch, mein damaliger Intendant hörte sich die Generalprobe an und sagte, ja, tolle Musik, aber wer soll denn da kommen? Und jetzt ist es so, jetzt haben wir das Jahr 2014, es sind jetzt schon 200 oder 300 Karten verkauft für unsere Konzerte nach Weihnachten in Berlin. Also wir spielen weiter. Es ist ein richtiger Renner geworden, wir haben riesen Konzerte gegeben, also das größte war glaube ich an der Museumsinsel Open Air in Berlin vor 4000 Leuten, also Riesenkonzerte, die sind nicht die Rolling Stones, aber für so eine Gruppe, die keiner kennt und für so ist das schon, oder die erstmal keiner kennt, ist das schon was Tolles. Ja, das sind Lieder von den Theaterleuten, von Gerhard Gundermann neu interpretiert. Und ich singe die auch noch.
Genau, du hast es schon wieder, dass du, Sie haben das schon angesprochen mit Berlin, dass Sie in Berlin spielen nach Weihnachten. Kann man Sie dann auch so irgendwo live erleben mit der Band Randgruppen-Kombo?
Also die Leute sind mittlerweile in alle Welt verstreut. Die wohnen zwischen München, Berlin, Oldenburg und ein paar sind hier in der Gegend, arbeiten aber teilweise auch fest am Theater. Also ich kriege die, wir schaffen es immer genau, jedes Jahr 5 oder 6 Konzerte zu spielen. Und zwar sind immer, das klappt seit Jahren, die beiden Tage vor Heiligabend im LTT, also 22. und 23. Dezember. Und dann gehen wir am 27. Dezember nach Leipzig und am 28. und 29. sind wir in Berlin. Das ist seit Jahren die gleichen Daten und Termine.
Gut, Sie haben es gehört, liebe Hörer. Falls Sie vor Weihnachten nichts zu tun haben, kann ich es Ihnen nur als Hässling ins LTT zugehen, zur Band-Randgruppen-Kombo. Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, nach einem Lied, also das ist jetzt gleich Nina Hagen, und danach können Sie Heiner Konczak hier auf der Wüstenwelle 96,6 live und unplugged erleben. Ich bin gerade völlig durch den Wind, weil weiß ich, was los ist. Können Sie Heiner Konczak live und unplugged erleben. Viel Vergnügen, bis gleich.
So, jetzt hier ist wieder Heiner Konczak. Ich spiele jetzt ein kleines Liedchen. Und zwar ist es kein Lied, sondern es ist ein Instrumentalstück. Es ist das Hauptthema aus der Oper, die ich gerade schreibe. Dieses Thema kommt immer wieder, mal verkürzt, mal verlängert, mal wird drauf gesungen, mal nicht. Und das spiele ich jetzt vor. Das ist eine Oper, die heißt Helden lieben Tod und Teufel. Hat Premiere im Oktober in Reutlingen. Und neben drei schauspielenden Sängern oder singenden Schauspielern machen wir die Musik zu fünft. Vier Streichinstrumente und meine kleine Mandoline. Jetzt geht's los.
Heiner Konczak, der hier gerade ein kleines Lied zum Besten gegeben hat. Ja, Heiner Konczak, Sie schreiben seit 1989 eigene Stücke. Die aktuellsten sind zum Beispiel Wer hat den Farbfilm vergessen? Welle 333, Don Quixote, Keine Macht für niemand, Kein Tag ohne Hahn oder Krabat. Was inspiriert Sie denn, wenn Sie Ihre Stücke und Ihre Lieder schreiben?
Das ist was anderes, ob ich ein Stück oder Lieder schreibe, aber wenn ich ein Theaterstück schreibe, ist erstmal der große Unterschied, sage ich mal, bevor ich zur Inspiration komme, der große Unterschied der, dass ich kein Autor bin, der irgendwie irgendeine Idee hat und dann irgendwas aufschreibt und das dann, wie viele Autoren ja auch Pech haben, vielleicht jahrelang in irgendwelchen Schubladen verelendet. Ich schreibe eigentlich fast immer nur, wenn mich jemand fragt. Also wenn ich schreibe, weiß ich, dass es zur Aufführung kommt. Ich weiß meistens sogar schon, wer es spielt, also wer das spielen wird und so. Also das ist das Erste. Was mich inspiriert beim Schreiben ist einfach, ich habe inzwischen so viel Handwerk, dass mir alles gelingt, wenn ich mir die Zeit nehme, wenn ich Lust habe. Ich brauche also nur irgendeine Idee aufzugreifen, setz mich hin und schreib's einfach und weiß dann, dass es wird. Also es gibt ganz verschiedene Anlässe, ein Theaterstück zu schreiben. Einmal war es so, ich saß im Büro im Landestheater Tübingen, da war eine Anzeige im Tagblatt, Cats, das Musical Cats kommt nach Stuttgart, es kam dann gar nicht, aber das war egal. Ich fand Cats so doof, dass ich gesagt habe, okay, dann machen wir Docks in Tübingen. Ich wusste nicht, was ich damit mache, aber ich habe dann ein Theaterstück geschrieben über ganz viel Hunde und einen Wolf und einen Pudel. Solche Ideen gibt es und verschieden. Ich habe, wo ich mich ein bisschen darauf spezialisiert habe, ist, und das macht mir wahnsinnig Freude, weil ich da ein bisschen auch in meine eigene Geschichte rumkramen kann. Ich habe viermal Musikerporträts auf die Bühne gebracht. Viermal von verschiedenen Musikern, von Woody Guthrie, von Bob Dylan, von John Lennon. Und von Rio Reiser habe ich einfach mal das Leben von diesen Menschen auf die Bühne gehabt, zusammen mit ihrer Musik und zusammen mit der Zeitgeschichte, die damals war. Das hat mir nämlich Spaß gemacht, so Zeitreisen durch die Welt, durch die USA, durch Deutschland, überall. Das fand ich sehr inspirierend, ja, natürlich. Und gute Lieder, die haben alle gute Lieder geschrieben, haben mich auch immer schon fasziniert, natürlich.
Ja, wie Sie gerade eben gesagt haben, viele Ihrer Stücke handeln von berühmten Persönlichkeiten, wie eben auch schon genannt, Rio Reiser oder Bob Dylan. Was genau fasziniert Sie da? Fasziniert Sie, ein Stück über eine Person zu schreiben?
Das sind zwei sehr gute Beispiele. Rio Reiser hat mich fasziniert. Der ist erstmal der erste deutschsprachige Rockmusiksänger. Das gab es vorher nicht. Lindenberg hat das dann später populär gemacht, aber der Rio Reiser hat viel früher angefangen. Der hat gegen alle Behauptungen, man könne mit Rockmusik keine deutschen Texte erzählen, hat er das Gegenteil bewiesen, ganz schnell. Fand ich sehr faszinierend, hat mich als Jugendlicher auch schon sehr begeistert. Und an diesem Menschen, der auch sehr früh gestorben ist, weil er auch so gelebt hat, wie er geschrieben hat, nämlich alles exzessiv, so, der spricht nie in seinen Liedern von, lass uns ein bisschen glücklich sein, der spricht immer gleich von Paradies. Das ist wahnsinnig. Und der, finde ich, das ist immer noch so wohltuend, der hat einfach keine Illusionen aufgegeben. Bei Bob Dylan war es völlig anders. Ich wurde gefragt, ob ich ein Theaterstück über das Leben von Bob Dylan schreiben könnte. Ich habe fast Nein gesagt, weil mich der Mensch einfach nicht so interessiert hat. Und habe, bis ich dann irgendwann eine Biografie über ihn gelesen habe, und dann hat angefangen, der Typ mich zu interessieren. Auch heute sagt man ja immer, wie kriegt man Erfolg? Und wenn man Erfolg hat, wie kann man das machen, dass man da oben bleibt? Bob Dylan hat sein Leben lang immer was dafür getan, dass er nicht oben bleibt. Das ist sowas Faszinierendes. Also er fing an, als erster Folkmusik mit politischen Texten zu machen. Als das alle machten, hat er die E-Gitarre in Hand genommen, hat eine Rockband dahinter gestellt und alle haben ihn ausgepfiffen. Die haben ein Jahr lang auf seinen Konzerten nur geklatscht, damit er nicht spielt, damit er gar nicht erst auftritt. Wahnsinn. Er hat es durchgezogen und alles Mögliche. Und dann ist er, nachdem er jahrelang für Freiheit und Frieden gesungen hat, ist er in eine kirchliche Sekte eingetreten und die ganz schlimme Sachen im Kopf hat, so, also ich finde jedenfalls so. Dann ist er aus der Sekte wieder ausgetreten, hat eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, er hat mit dem lieben Gott nichts mehr zu tun, fährt drei Tage später zum Papst, zum katholischen Kirchentag und singt für den Papst Knocking on Heaven's Door. Also er hat alles Mögliche auf die Beine gestellt. Der Typ hat mich interessiert. Und natürlich die Tatsache, dass man aus seinen Liedern tolle Musik machen kann, wenn er die nicht selber singt.
Sie sind ein richtiger Theatermensch. Können Sie sich erklären, warum Sie so viel Theater spielen, so ein Theatermensch sind?
Ja, ich fand Theater früher langweilig, ich bin nie hingegangen, also bis ich dann mal ein paar Mal im Theater gespielt habe. Und ich glaube, man kann von meinen Theaterstücken vieles behaupten, man kann sie mögen oder nicht mögen, aber ich glaube, niemand wird sagen, die sind langweilig. Also da ist eigentlich immer ganz schön was los, also so in irgendwelche Richtung. Entweder viel Herz oder viel Show oder viel Quatsch oder irgendwas. Also ich habe Theater fasst irgendwie das zusammen, was mich immer schon interessiert hat. Auf der Bühne stehen und Quatsch machen oder Musik machen. Ich lese viel, ich gucke viel Filme, ich liebe Gedichte, ich liebe Lieder. Das kommt im Theater alles zusammen. Und da ich ja seit Jahren nur noch meine eigenen Sachen mache, werde ich ja nicht mehr gefragt, willst du da und da mitmachen, sondern ich sage immer, ich stelle was auf die Beine, ich möchte an eurem Theater was arbeiten oder sag, ich mache meine eigenen Sachen, die mich einfach interessieren. Ich habe auch nicht das, was manche Schauspieler oder Musiker haben, oh, ich muss so ein blödes Stück spielen. Also ich spiele ja meine eigenen Sachen, die sind nicht blöd.
Sie sind nicht nur Schauspieler, sondern eben auch Musiker. Wie wichtig, denken Sie, ist Musik im Theater?
Ja, das ist wichtiger, als man denkt. Also das haben auch die Schauspielschulen inzwischen gelernt. Als ich anfing, am Theater mit Musik zu machen, hatte ich unheimlich oft Schauspieler oder Schauspielerinnen, die musikalisch sehr, sehr unbegabt waren. Das gibt es jetzt kaum noch. Die können alle halbwegs singen oder viele können Instrument spielen. Ich glaube, Musik ist deshalb auch wichtig, weil erstens an Theatern sowieso einfach viel mit Musik gearbeitet wird. Und ich glaube, dass, auch wenn gar keine Musik im Theaterstück vorkommt, dass die Leute, die ein Gespür für Musik haben, auch einen Rhythmus spüren, wenn sie Sätze sprechen oder etwas Runderes machen, die einfach spüren, da muss jetzt eine Pause hin oder da darf jetzt keine hin oder sowas. Das merken die schneller. Also das, noch lieber arbeite ich mit Leuten, die auch noch tanzen können. Also Musik, singen, tanzen, Theater spielen, das ist eine tolle Mischung.
Sie haben gerade vorhin im Interview gemeint, Sie haben vor der Sendung Mandoline gespielt und werden auch nach der Sendung weiter komponieren. Ihr Terminkalender ist ziemlich voll, wie man auf Ihrer Homepage sehen kann. Teilweise fast jeden Tag eine Aufführung. Haben Sie eine klare Trennung zwischen Künstler und Privatleben?
Ja, nein, habe ich nicht ganz klar. Es gibt Tage, da sage ich so, jetzt ist Feierabend, wo ich noch was tun müsste. Also nicht, dass ich nicht auftrete, den Auftritt muss ich ja spielen, ist ja klar. Aber wenn ich denke, jetzt müsste ich noch was erledigen oder hier was beruflich machen oder eine E-Mail schreiben oder noch was üben oder so. Manchmal gibt es Tage, bin ich müde und sage, ne, jetzt ist Feierabend. Das kann auch schon mal nachts um 3 Uhr sein oder so. Aber ansonsten, ich mache ja, wenn ich demnächst in gut 5-6 Wochen in Urlaub fahre, fahre ich für 5 Wochen nach Südfrankreich. Und war da schon ganz oft. Ich fahre immer ins gleiche Haus da, also so ein abgeschieden im Dickicht des Dschungels irgendwo. Und ich spiele da den ganzen Tag, mache ich da Musik und schreibe. Das macht mir einen Heidenspaß und da bin ich endlich ungestört. Ich würde es also, da ich in meiner Freizeit nichts anderes mache als beruflich, es ist so das Gleiche eigentlich, kann ich das nicht wirklich trennen.
Was sind denn Ihre Stärken und Schwächen beim Schauspielern oder auch bei der Musik?
Also fangen wir mal mit der Musik an. Ich bin absoluter Autodidakt und ich bin wie prädestiniert schon als Kind in der Schule und beim Tischtennis spielen. Ich fasse alles falsch an. Also ich fasse den Stift falsch an. Ich habe meinen Tischtennisschläger falsch angefasst, wo alle Trainer sagen, so kann man gar nicht spielen. Ich konnte zwar spielen, aber kommt dann nur bis zu einer gewissen Grenze, weil dann hört's auf. Dann muss man es umlernen. Und so ist bei mir auch. Ich habe auch mit vielen, vielen Instrumenten mit einer völlig falschen Handhaltung geübt. Das passiert, wenn man Autodidakt ist. Das Dümmste, was mir passiert ist, ist, ich habe mal Harfe gespielt bei mir zu Hause. Ich habe eine Harfe gekauft, habe viel drauf geübt. Bin dann irgendwann, nachdem ich schon 3 Monate geübt hatte, in einen Zirkus gegangen und da saß auch eine Harfenspielerin, die hielt die Harfe aber andersrum. Und ich habe gedacht, ist die bekloppt? Und dann habe ich gedacht, die konnte das aber recht gut. Ich habe gesagt, die kann ja nicht bekloppt sein, dann muss ich wohl sein. Da habe ich nach Hause gegangen und habe festgestellt, ich habe jetzt 3 Monate die Harfe verkehrt rumgehalten. Also die tiefen Saiten da gespielt, wo die hohen gespielt werden müssen. Das ist das Dämlichste, was man machen kann. Das passiert. Das ist bei der Musik. Beim Schauspiel Schwächen. Ich bin kein guter Schauspieler. Ich kann eigentlich so, ich bin sowas wie viele Kabarettisten oder so sind, die können mehr oder weniger nur sich selber spielen. Ich habe auch schon andere Sachen gespielt. Ich habe ja auch mal ein Solostück gespielt, wo ich 9 verschiedene Personen nacheinander gespielt habe. Diese mussten sich auch alle unterscheiden mit Dialekten oder mit irgendwas und so. Das habe ich auch alles hingekriegt. Das war auch ganz schön. Aber ich bin da nicht so begabt. Und ich bin sehr unbegabt, was Dialekte betrifft. Ich kann also weder Schwäbisch noch so, ich kann nur so ein bisschen Norddeutsch nachmachen, sonst kann ich einfach nur so sprechen, wie ich spreche. Das ist schlecht.
Aber es klappt wohl trotzdem mit den Schauspielern.
Mit der Mischung, ja, ist die Mischung oft. Ne? Also dass ich jetzt wirklich nur Theater gespielt habe, ohne Musik, ist es länger schon wieder länger her, ja.
Unter jungen Leuten wird der Beruf Schauspieler oft kritisch gesehen, also was ich so mitbekomme. Ein Beispiel, unter 20.000 registrierten darstellenden Künstlern sind rund 22% arbeitslos. Und es ist für den Beruf natürlich auch eine hohe Flexibilität nötig, wenn zum Beispiel, wie gerade auch am LTT, also am Landestheater Tübingen, der Intendant wechselt. Würden Sie jungen Menschen empfehlen, Schauspieler zu werden?
Ich kann niemandem irgendwas empfehlen, müssen alle selber wissen, was sie machen. Für mich war das mein Glück, dass es sowas gibt, aber ich bin ja auch kein reiner Schauspieler und ich kann mir alles aussuchen. Also, und ich verdiene auch mehr Geld als ich Schauspieler und ich bin nicht arbeitslos. Also insofern kann ich es nicht sagen. Ich kann es nur grundsätzlicher sagen. Ich habe meinen Kindern und allen Leuten, denen, die von mir Ratschläge haben wollten, habe ich immer nur gesagt, hör auf dein Herz, es wird schon irgendwas dabei sein, wo du dich wohlfühlst. Aber du darfst nie was machen, finde ich. Musst du selber wissen, eine Arbeit machen, die dir keinen Spaß macht. Wie kann man ein Leben lang eine Arbeit machen, die einem keinen Spaß macht? Dann wird man doch griesgrämig, blöd oder irgendwas. Oder es kann ja nicht gut gehen. Also so. Ich kenne genug Leute, die seit 40 auf ihre Rente warten, weil sie ihre Arbeit so langweilig finden. Das wird mir nicht passieren.
Apropos Rente, reicht das Geld, das Sie als Künstler verdienen, schon für die Rente?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin selbstständig. Ich bin seit Jahren habe ich eine eigene Rentenversicherung oder das zurück. Ich muss das machen. Ich weiß nicht, ob es reichen wird. Ich weiß auch nicht, wie alt ich werde. Keine Ahnung. Aber ich habe ein bisschen was aufgespart. Aber ich kann es nicht vergleichen mit einem Schauspieler am LTT oder so. Also die können da nichts zurücklegen. Also ich verdiene ja viel mehr als die, weil ich auch Regie mache und Stücke schreibe. Da verdiene ich auch überhaupt mit Geld mit. Also wenn so eine Produktion wie das Bob Dylan ist, da kriege ich Geld dafür, dass ich Stück schreibe, also Tantiemen, da bekomme ich Geld, weil ich mitspiele, da habe ich Geld bekommen für die Regie, da habe ich Geld bekommen für die musikalische Leitung und jedes Mal, wenn es gespielt wird, kriege ich Tantiemen. Also das ist schon, jetzt wird jetzt gerade gespielt im Staatstheater Darmstadt vor immer 1000 Leuten, also da lohnt sich das denn schon. Also ich kann mich da jetzt nicht vergleichen, ich will es nicht verallgemeinern. Es gibt viele, viele Künstler, die nicht über die Runden kommen, das steht fest.
Heiner Kontschak im Interview bei All Inclusive im Freien Radio Wüste Welle. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Hat Spaß gemacht, Dankeschön.
Es ist Radio Wüste Welle 96,6, eine Stunde All Inclusive in 5 Minuten schon wieder. Vergangenheit für diesen Samstag, den 14.06. beziehungsweise in der Wiederholung eben der Dienstag, der 17.06.2014. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt da draußen. Heute in dieser Stunde All Inclusive war zu Gast Heiner Konczak. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich fürs Dasein, fürs
Danke, Herkommen. Dass ich herkommen durfte.
Sehr gerne.
Ja. War eine sehr interessante Stunde. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag im Studio, Mann. Mathis,
Elena,
Lennart
und Timo
an der Technik. Und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei ihm, dass er uns hier geholfen hat an der Technik, Timo. Und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.